Ihr Domradio ist hier an diesem Donnerstag im Juli. Und auch wenn das Wetter in diesen Tagen etwas launisch daherkommt und wir immer mal wieder vor Gewittergüssen nach drinnen flüchten müssen, es ist Gartensaison. Die meisten von uns lieben es ja sehr, im Garten zu sein, barfuß über die Wiese zu laufen, im Schatten eines Baumes zu lesen, frisches Gemüse zu ernten und sich einfach nur an der blühenden Pracht in den Beeten zu freuen. Aber was ist eigentlich in einem Bibelgarten los? Darüber sprechen wir jetzt mit Katrin Stückrath. Sie ist evangelische Pfarrerin und engagiert sich im Netzwerk Bibelgärten. Ja, Sie haben sogar Ihre Doktorarbeit über Bibelgärten geschrieben, wissen also wirklich Bescheid. Ganz kurz erklärt, was ist ein Bibelgarten?
Ein Bibelgarten ist ein Garten, in dem man Pflanzen sehen kann, die in der Bibel erwähnt werden. Und diese biblischen Pflanzen können noch ergänzt werden durch Pflanzen, die in unserer christlichen Tradition wichtig sind. Also ich sag mal Marienpflanzen, Jakobskraut, also Pflanzen, die christliche Namen haben.
Welche Pflanze sollte denn wirklich in keinem Bibelgarten fehlen?
Da würde ich Weinstock und Feigenbaum nennen. Das sind zwei der, ja, am öftesten erwähntesten Pflanzen in der Bibel, einfach weil die Menschen, ja, Wein und Feige waren ihre wichtigsten Nahrungsmittel. Weizen und Gerste kommen auch sehr viel vor und werden auch praktisch in allen Bibelgärten gezeigt.
Jetzt müssen wir sagen, wir hier in Deutschland haben natürlich komplett andere klimatische Bedingungen als im Heiligen Land zur Zeit Jesu. Ist das ein Problem?
Ja, unser Klima nähert sich ja dem mediterranen Klima immer mehr an. Nein, aber tatsächlich ist das für manche Pflanzen ein Problem und sie müssen überwintert werden. Also Ölbäume und Granatapfel, die werden meistens im Topf gezeigt und kommen im Winter dann an einen hellen und kühlen Ort, aber ohne Frost. Feigenbäume sind inzwischen so gezüchtet, dass sie in praktisch allen Lagen Deutschlands auch überwintern können.
Was ist jetzt eigentlich die Idee hinter diesem Konzept Bibelgarten? Was wünschen Sie sich, dass die Menschen hier verstehen vielleicht und erleben?
Ja, Menschen, die Bibelgärten pflegen, die sind meistens Liebhaber von Pflanzen und gleichzeitig lesen sie auch gerne die Bibel. Und sie möchten gerne biblische Texte vermitteln. Und das geht eben besonders gut über die Pflanze. Man kann eben den Ginster zeigen, unter dem der Prophet Elia gesessen hat und gehadert hat mit seinem Schicksal. Man kann den Maulbeerfeigenbaum zeigen, auf dem Zachäus gesessen hat. Man kann die Pflanzen zeigen, die Jesus in seinen Gleichnissen erwähnt, also das Senfkorn, das so ein ganz kleines Samenkorn hat und aus dem doch eine relativ große Pflanze wird. Und wenn man diese Pflanzen hat, dann kann man eben die Geschichten schön dazu erzählen. Und das ist für viele Menschen dann eine ganz anschauliche und handfeste Begegnungsweise mit der Bibel.
Kann man sich sehr gut vorstellen. Und wenn ich so höre, dann denke ich vor allen Dingen auch an Kinder, dass das besonders gut funktionieren könnte.
Ja, sicherlich. Aber es funktioniert für alle Altersklassen. Und das ist irgendwie auch toll, genau.
Damit wir so eine ungefähre Vorstellung haben, wie viele Bibelgärten gibt's in Deutschland?
Wir sprechen von ungefähr 200 Bibelgärten im deutschsprachigen Raum. Also in unserem Netzwerk sind auch einige österreichische und schweizerische Gärten vertreten. Gärten sind natürlich fragile Kunstwerke und wenn man sie nicht pflegt, dann sind sie in ein, zwei Jahren dann auch wieder kaputt. Und wie überall ist ehrenamtliches Engagement da gefragt und manchmal auch, ja, gehen die Gärten auch ein, aber eigentlich passiert das nicht so oft, zum Glück.
Das ist ein blühendes Konzept. Und Sie haben es gerade erwähnt, Sie haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, dem Netzwerk Bibelgärten. Ist das ein ökumenisches Netzwerk?
Das ist ein ökumenisches Netzwerk aus Gärten bei evangelischen und katholischen und auch freikirchlichen Kirchengemeinden. Aber wir haben auch botanische Gärten dabei, Klostergärten, Schulgärten, einzelne Friedhöfe und Parks, also überall dort, wo Menschen eine Grünfläche zur Verfügung haben und dieses Konzept verwirklichen.
Warum haben Sie das gemacht, sich zusammengetan? Was ist da Ihr Anliegen?
Die Freude am Austausch steht ganz im Vordergrund und eben auch ein Stück weit Fortbildung in diesem sehr speziellen Feld. Also auf der letzten Tagung jetzt im Juni in Heidelberg haben wir uns ausgetauscht zum Thema eben Bibelgärten im Klimawandel. Wir haben gelernt zu Pflanzen der Mishnah, also der jüdischen Tradition, und Pflanzen in den jüdischen Festen. Und wir haben uns zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und Werbung von Ehrenamtlichen ausgetauscht.
Ich habe hier gerade mit einem Kollegen über Bibelgärten gesprochen und der sagte sofort, ich denke da als erstes an den Garten Eden. Ist da auch was dran?
Ja, der Garten Eden ist natürlich so das wichtigste Anknüpfungskonzept für Gärten in der Bibel. Es werden aber noch weitere Gärten erwähnt, der Garten Gethsemane. Und es gibt auch so paradiesische Züge des Lebens, was so am Ende der Bibel geschildert wird, am Ende der Zeiten. Da gibt es eine Stadt mit Bäumen des Lebens an einem Fluss. Paradiesische Vorstellungen sind eben oft mit Gärten verbunden, auch in der Bibel.
Katrin Stückrath war das über das Prinzip Bibelgarten. Die evangelische Pfarrerin engagiert sich auch im Netzwerk Bibelgärten und hat uns erklärt, was das überhaupt ist, so ein Bibelgarten, und was dahinter steckt. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür.
Gerne, danke.